HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Das Lovelace Forschungsinstitut in Albuquerque im Bundesstaat New Mexico gibt sich zugeknöpft.
Nach allem, was der Öffentlichkeit vorliegt, muss man sagen, die Empörung vieler Menschen ist absolut verständlich. Tests an Affen oder sogar Menschen sind ethisch in keiner Weise zu rechtfertigen.
Das, was VW wohl führend und zusammen mit anderen Automobilherstellern gemacht hat, an Versuchen mit Affen in New Mexico und mit Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, halte ich für verantwortungslos.
Da, wo es darum geht, beispielsweise Arbeitssicherheit, Gesundheit am Arbeitsplatz zu testen, da lässt sich so etwas vertreten. Da, wo Testreihen letzten Endes dem Marketing und der Verkaufsförderung dienen, fällt mir keinerlei, auch nur von Ferne, akzeptable Begründung für ein solches Vorgehen ein.
Tierversuche werden bei uns grundsätzlich nur dann durchgeführt, wenn es keine alternativen Methoden gibt, mit denen man zu denselben Erkenntnissen gelangen kann.
Wenn man Tierversuche macht, heißt das nicht unbedingt, dass wir für Tierversuche sind. Wir gehören zu den Leuten, die einfach eingesehen haben, dass es ohne Tierversuche nicht geht.
Stundenlang haben sie ihre Nasen in Abgase halten müssen, Affen und Menschen. Die Menschen freiwillig, die Affen aber nicht. Damit Forscher am lebenden Objekt testen konnten, in welcher Dosis und aus welchen Auspüffen Stickstoffoxid mehr oder weniger schädlich ist. Die meisten, die vor diesen Versuchen gehört haben, schnappen jetzt nach Luft vor Empörung. Auch die Chefs jener deutschen Autokonzerne, die genau diese Experimente finanziell gefördert haben, über einen gemeinsam gegründeten Verein mit dem Namen Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor. VW hat heute seinen Generalbevollmächtigten Thomas Steeg beurlaubt, weil der bei VW die Verantwortung übernommen hatte für die Abgasversuche an Affen. Also, kein Zweck heiligt solche Mittel. In diesem Urteil scheinen sich diesmal fast alle einig zu sein. In den Chefetagen der Konzerne, in der Politik, auf der Straße und in den Wohnzimmern. Aber was ist, wenn Tierversuche zur Entwicklung lebensrettender Medikamente führen? Wenn es also darum geht, Tiere, die im Gegensatz zu menschlichen Probanden keine Entscheidungsfreiheit haben, für unsere Gesundheit zu opfern. Wie entscheiden wir dann? Und auf welcher Grundlage? Nach festen Prinzipien? Nach Güterabwägung? Nach einer Hierarchie der Zwecke, einer Hierarchie der Lebewesen? Darüber sollten wir nachdenken, denn die Devise »Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass« wird uns bei der Beurteilung von Tierversuchen nicht weiterhelfen. An der Schmerzgrenze. Wozu brauchen wir Tierversuche? So heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn im Labor, genauer gesagt in den Laboren zweier verschiedener Institute. Dort nämlich, wo jene Abgasversuche durchgeführt wurden, die jetzt so viel Aufsehen erregt haben. Der eine mit Affen, der andere mit Menschen. Und beide im Auftrag der sogenannten Europäischen Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor, abgekürzt EUGT. Eine Vereinigung, die im Jahre 2007 von VW, Daimler, BMW und Bosch gegründet und finanziert und die im vergangenen Jahr aufgelöst worden ist. Wie diese Abgasversuche in ihrem Auftrag durchgeführt wurden und zu welchem Zweck, das schildert uns nun Werner Eckert, einer unserer Umweltredakteure in der ARD.
Der Tierversuch war einer mit realen Dieselabgasen. 2014 wurden in einem Labor in Albuquerque, New Mexico, 10 Javaner-Äffchen in einem luftdichten Raum eingesperrt. Dort hinein wurden die Abgase eines modernen VW-Käfer mit Euro 6 Standard und die eines alten Ford Pickups geleitet zum Vergleich. Der Versuch sollte demonstrieren, wie sauber eben die modernen Motoren sind. Allerdings hatte der VW nach derzeitigen Erkenntnissen schon die Schummelsoftware an Bord und war damit in diesem Versuch sauberer, als er jemals auf der Straße gewesen ist. Und für die Tiere war das Vergleichsfahrzeug wohl ohnehin die schlimmere Belastung. Die Autos fuhren einen Testzyklus auf einem Rollenprüfstand. Ihr Auspuff war an die Kammer mit den Affen angeschlossen. Jeweils 4 Stunden lang atmeten die Tiere die Abgase ein. Vorher und nachher wurden die Lungenfunktion und Herz-Kreislauf-Werte erhoben. So steht es in einem Bericht des EUGT aus dem Jahr 2015. Dort werden Ergebnisse für später angekündigt, die allerdings wurden nie veröffentlicht. 2016 soll das EUGT zwar einen Abschlussbericht angemahnt haben, aber bis zur Abwicklung des Forschungsverbunds im vergangenen Sommer ging der nie ein. Die Studie soll keine klaren Befunde gebracht haben. Das geht aus Gerichtsunterlagen in den USA hervor, aus denen die New York Times zitiert. Was aus den Affen geworden ist, das ist ebenfalls unklar. Sehr viel klarer ist die Auswertung des Versuchs mit 25 Menschen an der Aachener Arbeitsplatz-Simulationsanlage. Das ist ein Labor, ein 41 Quadratmeter großer Raum, in dem die Belastung mit einzelnen Gasen getestet werden kann. Die 19 Männer und 6 Frauen, alle gesund und jung, saßen einmal die Woche 3 Stunden lang darin und wurden 3 verschiedenen Belastungen mit Stickstoffdioxid ausgesetzt und nur mit diesem Gas. Aus statistischen Erhebungen, epidemiologischen Studien weiß man zwar, dass es gesundheitsschädlich ist, an einer befahrenen Straße zu wohnen, aber welcher Bestandteil der Abgase genau welchen Effekt hat, das kann man so kaum herausfinden. Dazu gibt es immer auch Zellversuche, Tierversuche und eben Versuche mit Menschen. Voraussetzung, die müssen informiert sein und zustimmen. Die Belastung darf nur kurz und mit niedrigen Dosen erfolgen. Das war hier offensichtlich der Fall. Die Belastungen mit Stickstoffdioxid entsprachen einer mehr oder minder alltäglichen Belastung an einer stark befahrenen Straße. Die Ergebnisse waren auch hier wenig aussagekräftig, denn Mediziner würden bei so geringen Belastungen über so kurze Zeit auch gar keine Veränderungen erwarten. Tatsächlich haben sich Blutwerte, die Zusammensetzung von abgehustetem Schleim und Nasensekret und dergleichen nicht wesentlich verändert bei diesem Versuch. Aber die Aachener Forscher haben auch klar gemacht, dass das anders aussehen könnte, wenn die Atemluft, wie im realen Leben, dauerhaft so belastet ist. Daran lag aber den Auftraggeber nicht. Die hatten in ihrem Bericht von 2015 die Schlagzeile, die sie sich wünschten, keine Reaktionen auf NO2 nachgewiesen.
Werner Eckert über die Abgasversuche mit Affen- und Menschenversuche, die, wie wir gehört haben, dem wirtschaftlichen Interesse von Unternehmen dienten und die obendrein, wie wir auch gehört haben, wenig aussagekräftig gewesen sind, bei denen also weder der Zweck noch der Aufbau des Versuches zur Rechtfertigung taugt, zur Rechtfertigung dafür, dass 10 Affen und 25 Menschen stundenlang ihre Lungen mit Abgasen füllen mussten. Wobei sich die menschlichen Probanden diesem Experiment, wie gesagt, freiwillig unterworfen haben, was bei den Affen naturgemäß nicht der Fall war. Und sie, die Affen konnten nach dem Versuch auch nichts darüber erzählen, wie sie sich gefühlt haben beim Inhalieren von Stickstoffoxid. Um es herauszufinden, sind wir auf die Erkenntnisse von Wissenschaftlern angewiesen, zum Beispiel auf die Erkenntnisse von Dr. Carsten Brensing, Verhaltensbiologe und Autor des Buches »Das Mysterium der Tiere – Was sie denken, was sie fühlen«. Guten Abend, Herr Brensing.
Ja, hallo.
Wie können Sie denn herausfinden, wie Tiere fühlen, ob sie insbesondere Schmerz empfinden können? Müssen Sie da nicht auch Tierversuche anstellen?
Also das Schmerzempfinden ist ja eine evolutiv gesehen eine sehr, sehr alte Erfindung. Denn es geht letztlich darum, dass man Verhalten in irgendeiner Form steuert. Es muss also von außen ein Reiz kommen, der dann ein Verhalten auslöst. Und es kann ein Reiz sein, der einen motiviert, irgendwas zu tun, aber auch irgendwo abzuhauen. Und insofern ist also die Erfindung von Schmerz schon eine sehr, sehr alte. Und das weiß auch die Wissenschaft schon seit einer geraumen Zeit. Und letztlich läuft es darauf hinaus, dass das Nervensystem bei Wirbeltieren so ähnlich ist, dass wir natürlich Tierversuche mit den Tieren machen können, um für uns Medikamente zu machen. Und im Gegenzug kann man das natürlich ein Stückchen weit auch umdrehen, dass wir also von unseren Schmerzen auch tatsächlich Rückschlüsse auf die Tiere nehmen können.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass Tiere, die uns sehr ähnlich sind, auch ähnlich ihr Schmerzempfinden äußern werden. Bei Affen wird das der Fall sein, da wird uns vieles vertraut vorkommen an Reaktionen und man kann daraus sicherlich schließen, dass sie Schmerz empfinden. Aber wie ist das bei Tieren, die uns nicht so ähnlich sind?
Also letztlich ist diese Erfindung der Schmerzen so essentiell, dass wir davon ausgehen können, dass das alle Tiere mit einem Nervensystem Schmerzen empfinden. Die Frage ist, wie geht man mit den Schmerzen um? Und je komplexer ein Nervensystem ist, je eher kann es diese Schmerzen auch anders verarbeiten. Wir sprechen dann beispielsweise vom Leid, wobei das so ein Begriff ist, der aus meiner Sicht sehr, sehr schwammig ist, weil keiner weiß es genau. Aber auch Leid wäre natürlich etwas, was sehr, sehr starken Einfluss auf Verhalten haben kann. Und das ist eben das, was die Evolution braucht. Das ist das, was die Natur braucht, was die Tiere brauchen. Man braucht äußere Einflüsse, die dann bestimmtes Verhalten erzeugen. Und insofern wäre auch das Leiden eigentlich eine super Erfindung, eine gute Erfindung der Natur. Denn auf die Art und Weise versucht man ja, Reize, die von außen kommen, zu ändern. Man will aus einer Situation raus. Also die Affen in dem Experiment beispielsweise haben mit Sicherheit eine Empfindung gehabt, dass sie ein Problem haben, möglicherweise sogar ein lebensbedrohliches Problem. Und das wollten sie natürlich in irgendeiner Form lösen und konnten es nicht. Und sitzen da in diesem Versuch tatsächlich, wie Sie schon gesagt haben, ein Stückchen weit anders als die Menschen, die wussten, dass sie jetzt diese Situation ausgesetzt werden. Und den Vorteil hatten die Affen natürlich nicht. Insofern haben sie vermutlich ganz ähnlich empfunden, aber konnten es kognitiv nicht so verarbeiten, dass ihnen da gar nichts geschieht, weil das wussten sie natürlich nicht. Und dazu muss man wissen, dass Menschenaffen durchaus in der Lage sind, auch über sich selbst nachzudenken. Das heißt also, die hätten, wenn sie das gewusst hätten, dass ihnen nichts passieren kann, auch sich relaxter hinsetzen können. Das hätten sie gekonnt, aber sie konnten natürlich nicht, weil sie es nicht wussten.
Und sie konnten es nicht wissen, weil man es ihnen so in dem Sinne nicht sagen kann, wie man es Menschen sagen kann.
Ganz genau, ganz genau.
Sie haben eben einige Male das Stichwort Erfindung gebraucht im Zusammenhang mit Schmerzempfinden. Das hat mich ein bisschen verwundert, um nicht zu sagen irritiert. Was ist das Erfinderische daran? Schmerzempfinden ist doch entweder da oder ist es nicht da.
Ja, irgendwann muss die Natur das ja mal erfunden haben. Und ich sehe die Natur gerne als so einen Prozess der Entwicklung. Und irgendwann ist tatsächlich mal diese grandiose Erfindung gewesen, Schmerzen wahrnehmen zu können, weil erst das hat ganz einfache Organismen in die Lage versetzt, zu beurteilen, ob diese Umwelt für sie gut ist oder nicht. Und dann kam eben auch ein Schmerzgedächtnis hinzu, sodass man sich also auch bestimmte Reize merken konnte und dann von vornherein schon Dinge, die einen gefährlich waren, vermeiden konnte.
Aber das nützt natürlich nur dann was, wenn Tiere sozusagen auch zu erkennen geben können, hinreichend zu erkennen geben können, dass sie Schmerzen empfinden. Denn ein Schmerz, mit dem man alleine bleibt, der bringt einen ja dann unter Umständen nicht weiter, gerade wenn man wie Tiere ausgeliefert ist dem, was Menschen mit einem machen.
Ja, natürlich. Aus verhaltensbiologischer Sicht hat das Tier natürlich nur diese Motivation, diesem Schmerz auszuweichen. Also wir würden mit großer Wahrscheinlichkeit, auch wenn jetzt ein Tier nicht schreit, was viele Tiere tun, würden wir wahrnehmen, dass es einen Fluchtreflex gibt. Ja, also dass das Tier versucht, aus der Situation rauszukommen. Wenn es jetzt festgeschnallt ist, dann kann man da natürlich nichts mehr sagen, weil dann ist das Tier ja festgeschnallt und dann ist es ganz, ganz schwer, eine Aussage zu treffen.
Gibt es denn von Tier zu Tier, von Art zu Art große Unterschiede, was das Schmerzempfinden und auch was das Äußern von Schmerzempfinden angeht?
Also das Äußern von Schmerzempfinden kann tatsächlich sehr unterschiedlich sein, denn je nachdem, wie eine Art lebt, kann es manchmal von Nachteil sein, wenn man sich seine Schmerzen ansehen lässt. Also beispielsweise neigen viele Tiere dazu, Krankheit zu überspielen, obwohl sie darunter sehr, sehr stark leiden, weil das möglicherweise für eine soziale Ausgrenzung leben würde. Es gibt tatsächlich bei vielen Tierarten sowas wie Quarantäne. Die jagen ihre kranken Tiere weg. Und das wollen die natürlich so weit wie möglich erstmal vermeiden. Aber vom Schmerzempfinden her ist es sehr wahrscheinlich, dass zumindest alle Wirbeltiere sehr, sehr ähnlich empfinden. Denn die neurologischen und auch die genetischen Grundlagen, die sind so nah beieinander, dass es eigentlich schwer ist zu sagen, dass das in irgendeiner Form anders sein soll. Das kann eigentlich nicht sein.
Haben wir Menschen die Möglichkeit, noch mehr herauszufinden über das, was in Tieren vorgeht, gerade auch was Schmerzempfinden angeht? Oder wissen wir eigentlich schon alles und ziehen nur nicht immer die richtigen Schlussfolgerungen daraus?
Also wir können natürlich noch sehr, sehr viel herausfinden. Wir haben auch gerade in den letzten Jahren, ist in der Kognitionsforschung so viel passiert. Also nur ein Beispiel. Bis vor ein paar Jahren haben wir noch gedacht, nur wir Menschen können über uns selbst reflektieren, Metakognition betreiben. Ja, ist also etwas, worauf wir Menschen echt stolz sind. Ja, wir können über uns selbst nachdenken und so weiter. Dann haben wir festgestellt, okay, Menschen, Affen können das auch, Elefanten können das auch, Delfine können das auch so. Und jetzt gibt es Versuche, die beweisen, dass selbst Ratten Metakognition haben, dass sie über sich selbst nachdenken können. Und insofern lernen wir tatsächlich permanent dazu. Und Sie haben schon recht, was machen wir daraus? Das ist die große Frage. Und das ist tatsächlich eine Sache, die kann nur die Gesellschaft und letztlich jeder Einzelne für sich auch klären. Aber natürlich muss es auch die Gesellschaft und die Ethiker und die Philosophie klären, denn das ist ein Prozess, der momentan aussteht.
Und genau das werden wir in der Sendung auch noch tun, eine ethische Klärung versuchen. Dr. Carsten Brensing war das, Verhaltensbiologe und Autor des Buches Das Mysterium der Tiere, was sie denken, was sie fühlen. Vielen Dank. was Affen wohl erzählen würden, wenn sie reden könnten. Auf dieses Experiment hat sich literarisch Franz Kafka eingelassen vor fast genau 100 Jahren, 1917. Allerdings in Gestalt eines vermenschlichten Affen, den er erzählen lässt, wie es zu seiner Vermenschlichung gekommen ist. Ein Bericht für eine Akademie, heißt Kafkas Erzählung. Allerdings den Wunsch jener Akademie, mehr über das äffische Vorleben des Berichtenden zu erfahren, diesen Wunsch könne er den hohen Herren von der Akademie nicht erfüllen, sagt der Erzähler.
Nahezu 5 Jahre trennen mich vom Affentum. Eine Zeit, kurz vielleicht am Kalender gemessen, unendlich lang aber durchzugaloppieren, so wie ich es getan habe. Streckenweise begleitet von vortrefflichen Menschen, Ratschlägen, Beifall und Orchestralmusik, aber im Grunde allein. Denn alle Begleitung hielt sich, um im Bilde zu bleiben, weit von der Barriere. Diese Leistung wäre unmöglich gewesen, wenn ich eigensinnig hätte an meinem Ursprung, an den Erinnerungen der Jugend festhalten wollen. Gerade Verzicht auf jeden Eigensinn war das oberste Gebot, das ich mir auferlegt hatte. Ich, freier Affe, fügte mich diesem Joch.
Ein Bericht für eine Akademie von Franz Kafka. Später mehr aus dieser Erzählung über die Vermenschlichung eines Affen und über dessen Gedanken darüber. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. An der Schmerzgrenze. Wozu brauchen wir Tierversuche? So haben wir diesen Tag genannt, nachdem in den letzten Tagen bekannt geworden ist, dass vor einigen Jahren im Auftrag von Automobilkonzernen Abgastests an Affen durchgeführt wurden. Mitten in der allgemeinen Empörung über diese Versuche und über diese Empörung hinaus richten wir unseren Blick heute Abend auf Tierversuche überhaupt. Also auch auf solche, bei denen viele von uns sich schwerer tun zu entscheiden, ob sie notwendig oder überflüssig, ob sie verantwortbar oder indiskutabel sind. Oder bei denen die Meinungen darüber diametral auseinandergehen. Zunächst einmal gibt uns der Kollege Andreas Heigen einen Überblick über Tierversuche in Deutschland. In welchem Ausmaß sie angestellt werden, in welchen Bereichen und aus welchen Gründen.
In Deutschland wurden 2016 fast 3 Millionen Tiere in Tierversuchen eingesetzt. Rund die Hälfte dieser Tiere wurde dabei auch gentechnisch verändert. Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund erklärt, in welchen Bereichen Tierversuche beispielsweise vorkommen.
Tierversuche werden sicherlich heute noch in mehr Bereichen gemacht, als man vielleicht denken würde. Der größte Bereich ist der Grundlagenforschung. Hier geht es vor allen Dingen um den reinen Erkenntnisgewinn. Man will beispielsweise verstehen, wie das Immunsystem auf verschiedene Einflüsse reagiert.
Tiere werden aber auch als studentische Anschauungsobjekte eingesetzt, beispielsweise im Biologie- oder Medizinstudium. Geübt wird maßgeblich an Tierkadavern. Bei lebenden Tieren kommt es oft nur zu leichten, minimalinvasiven Eingriffen. Dennoch müssen Tierversuche genehmigt werden. In Hessen wird das von den Regierungspräsidien übernommen. Rechtlich geregelt sind Tierversuche im Tierschutzgesetz und in der Tierschutzversuchstierverordnung. Die Forscher müssen hierfür darlegen, wieso der Tierversuch unerlässlich ist. In der Praxis prüfen die Behörden den Antrag dann aber schlicht auf Plausibilität. Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund sieht dieses Verfahren daher kritisch.
Das heißt, es ist keine echte ethische Bewertung möglich und in der Regel wird auch der Antrag genehmigt, wenn eben die wissenschaftliche Begründung einigermaßen plausibel ist.
Doch es gibt auch Tierversuche, die sogar gesetzlich vorgeschrieben sind. Und zwar, wenn es darum geht, neue Arzneimittel für den Menschen zu entwickeln. Die Landestierschutzbeauftragte in Hessen, Madeleine Martin, erklärt, warum das so ist.
Man schreibt Tierversuche bei der Entwicklung von Arzneimitteln deshalb vor, weil man glaubt, dass die Ergebnisse den Menschen schützen und auf den Menschen übertragbar sind. Daran gibt es aber inzwischen eindeutige Zweifel. Es gibt für Menschen zugelassene Medikamente, die bei Hunden schwere Schäden hervorrufen. Die Ergebnisse von Tierversuchen sind nicht automatisch übertragbar und auch vor allem nicht von einer Spezies auf die andere.
Auch der Deutsche Tierschutzbund hält gesetzlich vorgeschriebene Tierversuche ebenfalls für fragwürdig. Ethisch wie wissenschaftlich, meint Lea Schmitz. Dennoch erfüllen sie auch einen Nutzen.
Stichwort, dass eben anhand von Inhaltsstoffen, die eventuell giftig sein könnten für den Menschen und irgendwo verarbeitet werden, dass dort geprüft wird, wie die Tiere darauf reagieren, auf diese giftigen Stoffe oder potenziell giftigen Stoffe.
Um dann den Menschen im Idealfall zu schützen. Denn es gibt auch zahlreiche positive Anwendungsbeispiele. Zum Beispiel wird bei neuartigen Implantaten die Gewebeverträglichkeit an Tieren getestet. Es werden aber auch Erkennungsmöglichkeiten für schwere Krankheiten wie zum Beispiel Hirnaneurysmen überprüft. Hier argumentieren die Forscher wiederum mit der Unerlässlichkeit der Erkenntnisse für Therapien und Behandlungsmethoden. Dennoch wird vor allem unter Tierschützern Protest laut und die Forderung nach flächendeckenden Alternativtestverfahren.
Andreas Heigen über Tierversuche in Deutschland, ihre Gründe und Grundlagen, Möglichkeiten und Grenzen. Und wir bleiben jetzt mal auf dem schwierigen Terrain von Tierversuchen in der Medizin. Professor Stefan Schlatt, Biologe, Direktor des Zentrums für Reproduktionsmedizin und Andrologie an der Universität in Münster und außerdem studierter Theologe. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Als Sie, Herr Professor Schlatt, zum ersten Mal Versuche an Affen machen sollten, da haben Sie, so habe ich gelesen, gesagt, das tue ich nicht und haben daraufhin Ihren Job verloren, damals als junger Wissenschaftler. Inzwischen führen Sie seit vielen Jahren wissenschaftliche Versuche auch an Affen durch. Was hat Ihren Sinneswandel bewirkt?
Es war tatsächlich so, dass ich große Schwierigkeiten hatte, diese Versuche an den Affen damals durchzuführen und konnte mir eigentlich damals überhaupt nicht vorstellen, hinterher mit den Tieren zu arbeiten. Dann habe ich aber eine Promotion angefangen und mit Tieren, mit Affen auch gearbeitet, aber zunächst mal, ich sag mal rein theoretisch, an den Geweben und währenddessen kennengelernt, wie viele und sinnvolle Experimente doch wiederum möglich sind und wie gut man diese Experimente durchführen kann, um dann sozusagen auch ethisch zu einem Schluss zu kommen, man kann diese durchführen.
Wir haben im Bericht des Kollegen Andreas Heigen von der Forderung gehört, nach alternativen Methoden zum Tierversuch zu suchen. In welchen Bereichen der medizinischen Forschung zur Gewinnung welcher Erkenntnisse sind denn Tierversuche bislang aus Ihrer Sicht alternativlos?
Also alternativlos sind diese Tierversuche dann immer, wenn wir einen komplexen Organismus brauchen, um das zu untersuchen. Nehmen wir an, wir wollen Hormonuntersuchungen machen. Das kann man natürlich an der Zellkulturschale in vitro nicht tun. Genauso wenig kann man komplexe Hirnuntersuchungen in einer Zelle, in einer Kulturschale vornehmen. Also immer dann, wenn sozusagen der Organismus und nicht nur eine Zelle oder eine einzelne Funktion hinterfragt wird, ist es, glaube ich, unerlässlich, am Ende in ein Tier zu gehen.
Nun zeichnen sich ja Versuche, auch Tierversuche, immer unter anderem dadurch aus, dass man vorher nicht weiß, was hinterher rauskommt. Ob also Tierversuche die Erkenntnisse, die vielleicht tatsächlich nur Sie liefern können, am Ende auch wirklich liefern. Was sagen denn die bisherigen Erfahrungswerte über die Aussagekraft und über den tatsächlichen Nutzen von Tierversuchen?
Also es ist tatsächlich so, dass man natürlich immer sehen muss, dass es ein Modell ist. Ein Tiermodell, das möglichst die Fragestellungen, die man untersuchen möchte, gut repräsentiert. Das ist auch eine der wichtigsten Aufgaben in der Vorbereitung eines Tierversuchs und bei der Beantragung, dass man nachweisen kann, dass das Modell und für die Fragestellungen, die man untersucht, wirklich das Beste ist und dann herausragend, dass es funktioniert. Denn ansonsten ist es tatsächlich so, wenn man neurologische Untersuchungen bei Mäusen macht, die bestimmte Hirnregionen gar nicht haben, aber maßgeblich sind, bringt man diese Tiere womöglich umsonst um. Wenn man das bei Affen machen würde, hat man wahrscheinlich sehr relevante Daten.
Wie machen Sie das in Ihrer täglichen Arbeit? Wägen Sie da wirklich jeden einzelnen Tierversuch ab, ob er verantwortbar ist oder nicht?
Das ist tatsächlich so. Ich glaube, dass man schon überlegt und immer wieder überlegt, was eigentlich sinnvoll ist und was nicht. Aber in Wirklichkeit funktioniert es ja Monate und Jahre später. Also ein Tierversuch braucht mindestens 6 bis 8 Monate, bis er beantragt werden kann und dann vielleicht nochmal 9 Monate, bis er genehmigt wird, sodass man also sehr viel Zeit aufwendet, um den vorzubereiten und sich dazu viele Gedanken zu machen, was man überhaupt und wie man überhaupt beantragen kann. Dann gehört es ja immer dazu, die 3 erst zu beachten, also Reduktion, Optimierung des Versuchs, und aber auch vielleicht Ersatz durch andere Methoden.
Sie haben ein Leitbild entwickelt zum ethischen Umgang mit Tieren in der wissenschaftlichen Forschung. Daran sagen Sie unter anderem, es solle keine Tierversuche geben, die eine bestimmte Belastungsgrenze überschreiten. Das klingt abstrakt. Wo ziehen Sie denn diese Grenze? Können Sie da ein paar Parameter nennen?
Das ist tatsächlich sehr abstrakt, aber was wir versucht haben auch zu beschreiben, ist, dass wir solche Belastungen, die häufig auftreten, die sehr, sehr schmerzhaft sind, die eigentlich einem Mensch auch noch in einer beliebigen Situation nicht zuzumuten wären, dass das auch bei Tieren unterlassen bleiben sollte. Das ist allerdings eine sehr schwierige Frage, die natürlich jeder Wissenschaftler wiederum sehr anders beantworten wird, je nachdem, wie wichtig er seine Aufgabe empfindet. Trotzdem denken wir, dass es nicht sein muss, dass Tiere wiederholt große Schmerzen erleiden, weil ein Experiment kann man auch so gestalten, dass dieses gar nicht notwendig ist. Das heißt, mit modernen Methoden der Schmerzverhütung, mit modernen Methoden der Anästhesie kann man, glaube ich, eigentlich relativ jedes Experiment verantwortlich durchführen und dem Tier damit viel Leiden ersparen. Also wir sagen nicht, dass wir auf bestimmte Fragestellungen verzichten wollen oder automatisch müssen, sondern wir werden daran arbeiten, dass Versuche eben viel weniger Leid tragen für das Tier sind.
Machen Sie eigentlich Unterschiede zwischen verschiedenen Versuchstierarten? Handhaben Sie das, wenn es um Affen geht, anders als zum Beispiel bei Mäusen?
Natürlich braucht eine Maus in der Haltung viel, viel einfachere Bedingungen als ein Affe. Aber wenn man an den Versuch denkt oder zum Beispiel an das Töten.
Ich denke an die ethische Komponente dabei, die sich ja dabei auch bedenkt. Machen Sie da Unterschiede zwischen der einen Tierart und der anderen?
Ein Tier, was einen anschauen kann und Mimik zeigt wie der Affe, fordert einen anders heraus wie eine Maus.
Also da sind Sie als Wissenschaftler dann gar nicht mehr so mit nüchternem Blick dabei, sondern empfänglich für das, was Ihnen an Mimik aus dem einen Tier entgegenkommt und aus dem anderen eben nicht.
Das sicherlich.
Sehen Sie denn die Chance, dass es über kurz oder lang Alternativen gibt zu Tierversuchen? Wird da überhaupt intensiv genug danach gesucht oder ist da vielleicht auch so ein bisschen Routine, Gewöhnung im Spiel, dass man denkt, die Tierversuche, die liefern uns viele wichtige Erkenntnisse, deshalb bleiben wir einfach mal dabei und gucken gar nicht so intensiv, wodurch man sie vielleicht ersetzen könnte?
Nein, also es wird tatsächlich intensiv geforscht. Es ist auch vernünftig und es gibt auch viele neue Richtungen. Die Organoide sind im Moment groß im Gespräch. Das heißt, man bildet in der Kulturschale kleine Mini-Organe, an denen man vieles testen kann. Die Stammzellen haben uns sehr geholfen. Wir können viele Organe in der Kulturschale ansatzweise herstellen, sodass wir viel komplexere Fragestellungen beantworten können. Vom Vorscreening brauchen wir sicherlich nie wieder Tiere. Man kann das alles an Zellkultursystemen, glaube ich, ganz gut machen. Allerdings, wie ich eben gesagt habe, wenn es dann ums komplexe Tier geht, wenn es darum geht, einen gesamten Organismus zu untersuchen, dann ist das Tier nicht ersetzbar.
Professor Stefan Schlatt, Biologe, Direktor des Zentrums für Reproduktionsmedizin und Andrologie an der Universität Münster. Vielen Dank. So, und jetzt hören wir nochmal, wie es dem vermenschlichten Affen ergangen ist in der Erzählung von Franz Kafka. Der Protagonist erzählt es selbst vor einem wissenschaftlichen Publikum, denn die Erzählung heißt »Ein Bericht für eine Akademie«.
Ich stamme von der Goldküste. Darüber, wie ich eingefangen wurde, bin ich auf fremde Berichte angewiesen. Eine Jagdexpedition der Firma Hagenbeck, mit dem Führer habe ich übrigens seither schon manche gute Flasche Rotwein geleert, lag im Ufergebüsch auf dem Anstand, als ich am Abend inmitten eines Rudels zur Tränke lief. Man schoss. Ich war der Einzige, der getroffen wurde. Ich bekam zwei Schüsse. Einen in die Wange. Der war leicht, hinterließ aber eine große, ausrasierte rote Narbe, die mir den widerlichen, ganz und gar untreffenden, förmlich von einem Affen erfundenen Namen Rotpeter eingetragen hat, so als unterschiede ich mich von dem unlängst krepierten, hie und da bekannten, dressierten Affentier Peter nur durch den roten Fleck auf der Wange. Dies nebenbei.
An der Schmerzgrenze. Wozu brauchen wir Tierversuche? Der Tag in HR2 Kultur. Wir als Tagredaktion haben allein schon in unserer Redaktionssitzung gemerkt, wie intensiv und leidenschaftlich sich über Tierversuche reden und streiten lässt, wie sehr also dieses Thema vielen von uns, unter welchen Vorzeichen auch immer, am Herzen liegt oder unter den Nägeln brennt. Und genau das lässt sich auch aus dem folgern, was unser EU-Korrespondent Sebastian Schöbel festgestellt hat, beim Blick auf die Art und Weise, in der Politiker und Bürger der Europäischen Union sich mit Tierversuchen politisch beschäftigen.
Seit 2012 haben die EU-Bürger die Möglichkeit, EU-Politik per Bürgerinitiative zu beeinflussen, sofern sie die hohen Hürden dafür schaffen. Mindestens 1 Million Unterschriften aus mindestens 7 der 28 EU-Mitgliedsländer. Über 40 solcher Initiativen hat es bisher schon gegeben, aber nur 4 konnten alle Hürden nehmen. Eine davon, die Bürgerinitiative zum Stopp von Tierversuchen in der EU.
We agree with your goal. We share your belief that animal testing should be phased out.
Wir teilen euer Ziel, Tierversuche sollten beendet werden, rief die damals zuständige EU-Kommissarin Kristalina Georgieva den Aktivisten im Juni 2015 zu. Doch ein sofortiges Ende solcher Versuche lehnte sie ab.
But we also recognize that it's premature at this stage to abruptly put a stop.
Es ist zu früh dafür. Zu viele wissenschaftliche Entwicklungen brauchen solche Tests.
Are dependent on this form of testing.
Und so wurde sie kaum verändert. Die EU-Tierversuchsrichtlinie. 47 Seiten, 66 Artikel und jede Menge Anhänge mit Tabellen und Listen zu allerlei Tierarten, wie sie gehalten werden müssen, wann man sie betäuben muss und auch, wie man sie töten darf. Zudem gibt es eine Klassifizierung der zu erwartenden Leiden, die ein Tier während eines Versuchs durchmachen muss. Von kurzzeitiger Angst, Stufe 1, bis starken Schmerzen und dem Tod. Stufe 3. Laut den EU-Verträgen gilt, dass
bei der Festlegung und Durchführung der Politik der Union und der Mitgliedstaaten den Erfordernissen des Wohlergehens der Tiere als fühlende Wesen in vollem Umfang Rechnung getragen wird.
Für Experimente an Tieren gilt der Grundsatz, so wenig gefährlich und schmerzhaft wie möglich, mit so wenigen Tieren wie möglich. Für nichtmenschliche Primaten, gemeinhin Affen genannt, gibt es spezielle Vorschriften, festgehalten in Artikel 8. Und der besagt, Affen dürfen nicht für Tierversuche verwendet werden. Mit zwei Ausnahmen. Erstens, es kann nachgewiesen werden, dass ein Experiment nur mit Affen und nicht mit irgendwelchen anderen Tieren durchgeführt werden kann. Und zweitens, das Experiment gilt
der Verhütung, Vorbeugung, Diagnose oder Behandlung von klinischen Zuständen des Menschen, die zur Entkräftung führen oder lebensbedrohlich sind.
Ob das im Fall der von VW, BMW und Daimler in Auftrag gegebenen Abgastests zutrifft, darf in Frage gestellt werden. Hier sollte ja die vermeintliche Sauberkeit von Abgassystemen nachgewiesen werden. Und für sowas gibt es Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxid. Affen braucht man dafür nicht. Genaue Messanlagen reichen. Zumal das Experiment später ja auch mit Menschen durchgeführt wurde. Zyniker könnten nun sagen, es gab offenbar doch Alternativen zu Affen. EU-Bürger nämlich. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks zeigte sich heute in Brüssel sehr verärgert über die Berichte.
Das, was VW wohl führend und zusammen mit anderen Automobilherstellern gemacht hat an Versuchen mit Affen in New Mexico und mit Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, halte ich für verantwortungslos. Es könnte eigentlich niemand, der der Automobilindustrie bewusst schaden will, so viel Schaden anrichten, wie die es selber machen.
Und ein Sprecher der EU-Kommission fügte hinzu:
We are shocked by the news as everybody else.
Schockiert sei man, wie so viele. Und nun erwarte man Aufklärung durch die deutschen Behörden.
Empörung also über die Abgastests an Affen, die im Auftrag von Automobilkonzernen nichts anderes nachweisen sollten als die vermeintliche Sauberkeit von Abgassystemen und die dementsprechend nicht gedeckt waren von den Kriterien der europäischen Tierversuchsrichtlinie. Aber es gibt auch andere Zwecke von Tierversuchen, medizinische Zwecke, über deren Beurteilung die Meinungen, wie gesagt, auseinandergehen. Zu denen, die auch Tierversuche zu medizinischen Zwecken kritisch sehen, gehört Friedrich Müllen, Journalist, studierter Politikwissenschaftler und Gründer des Vereins Soko Tierschutz. Er ist bekannt geworden durch Undercover-Recherchen in Tierversuchslaboren. So hat er sich zum einen 2003 als Student in Münster selbst in das Forschungsinstitut eines US-Konzerns eingeschleust, als Tierpflegehelfer für Versuchslaborprimaten. Und zum anderen hat sein Verein Soko Tierschutz im Jahre 2015 einen Tierpfleger im Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen platziert, der dann dort mit versteckter Kamera Tierversuche gefilmt hat. Guten Abend, Herr Müllen.
Guten Abend.
Geht es Ihnen bei Ihren Undercover-Recherchen darum, Missstände aufzudecken oder wollen Sie prinzipiell dafür sorgen, dass es überhaupt keine Tierversuche mehr gibt?
Also nach meinen Erfahrungen, und ich habe es aus erster Hand gesehen, ist der Tierversuch an sich ein Missstand. Also geht es um die Aufdeckung von Missständen, aber im enormen, Deutschland umfassenden Stil. Und die Menschen müssen einfach wissen, was in diesen Laboren passiert, weil sonst können die überhaupt nicht an dem demokratischen Prozess um dieses Thema teilnehmen.
Das waren ja zwei sehr unterschiedliche Undercover-Einsätze, die ich gerade erwähnt habe. Machen Sie da gar keinen Unterschied zwischen Tierversuchen im wirtschaftlichen und Tierversuchen im medizinischen Interesse?
Also das medizinische Interesse wird ja häufig als so selbstlos dargestellt. Auch da geht es um Milliarden. Das ist ein großes Geschäft, an denen eine ganze Industrie dranhängt. Und deswegen fällt es sich denen ja auch so schwer, sich davon, von diesem ganzen Koloss zu trennen, weil eine Petrischale oder ein PC braucht halt nicht so viel Platz wie ein großes Tierversuchslabor. Und was im Max-Planck-Institut in Tübingen dokumentiert wurde, dieses unfassbare Chaos, diese Unwissenschaftlichkeit, diese Rücksichtslosigkeit gegenüber den Tieren, was ja im Endeffekt auch die Forschung völlig zunichte macht, hat mal wieder bewiesen, dass halt die Maske, die diese Branche nach außen trägt, so die hohe Wissenschaft, dass das einfach nichts mit der Realität zu tun hat.
Da muss man der Vollständigkeit halber auch sagen, dass es einige Kritik an der Aufbereitung der Bilder, die Sie da gedreht haben, gegeben hat. Da war die Rede davon, dass die sehr publikumswirksam zurechtgeschnitten mit emotionalisierender Musik unterlegt und mit einem reißerischen Kommentar versehen gewesen seien. Haben Sie damals nicht darauf vertraut, dass die Bilder für sich sprechen würden?
Wir veröffentlichen die Bilder auch als Rohmaterial und stellen das auch als Rohmaterial den Medien zur Verfügung. Diese Argumente, die Sie jetzt gerade genannt haben, sind die letzten Rettungsanker einer verzweifelten Industrie, die mit allen Mitteln uns versucht hat, in den Schmutz zu ziehen. Nicht zuletzt hat eine Mitarbeiterin des MPI einen Überfall auf sich selber vorgetäuscht. Also man wollte uns kriminalisieren, um jeden Preis diese Aufnahmen, die hieb- und stichfest sind, irgendwie in Misskredit bringen. Ich empfehle immer allen unseren Gegnern, wenn die mit unserer Arbeit nicht zufrieden sind, dann sollen sie vor Gericht gehen, das traut sich die Max-Planck-Gesellschaft, die auch die ganze Tierversuchsindustrie nicht, weil sie genau wissen, dass unsere Recherchen wirklich gut aufbereitet sind und wirklich die Realität zeigen. Und die Realität sind nun mal verängstigte Äffchen mit jede Menge Löchern im Kopf, die einfach krank sind, die verletzt sind und keine vernünftigen Ergebnisse bringen können.
Gut, der Direktor des Deutschen Primatenzentrums kam damals bei seiner Überprüfung zu dem Ergebnis, dass es keine Hinweise auf systematische Missstände gäbe, weder wissenschaftlich noch juristisch noch ethisch. Wir werden das an diesem Punkt auch nicht klären lassen. Eine Konsequenz jedenfalls der Aufnahmen, die Sie damals gedreht haben, war ja diejenige, dass der damalige Direktor des Max-Planck-Instituts schließlich entschieden hat, er werde künftig nicht mehr an Affen, sondern nur noch an Nagetieren forschen. Betrachten Sie das denn als einen Fortschritt?
Ich sehe da keinen Fortschritt drin, weil Nagetiere haben genauso Gefühle, haben genauso die Fähigkeit, unermesslich zu leiden in diesen Tierversuchen. Aber es zeigt eben die Verlogenheit dieser Branche. Über Jahrzehnte wurde immer behauptet, wir brauchen Affen für diese Versuche, es geht nicht anders. Und sobald sich die Leute zur Wehr setzen, weil sie endlich sehen, was in diesen Labors passiert, dann geht es auch mit Mäusen und deswegen werden wir da auch dranbleiben, solange da die gleichen unseriösen Leute an diesen Tieren arbeiten. Wir haben auch aufgedeckt, dass in diesen Laborpraktikanten einfach so auf die Tiere losgelassen werden, die keinerlei Vorkenntnisse haben, einfach so Tierversuche machen dürfen, ohne überhaupt anatomische oder veterinärmedizinische Grundkenntnisse zu haben. Und das lässt Schlimmstes befürchten.
Allerdings Affen dann durch Mäuse zu ersetzen, das wird dem Tier wohl doch unter dem Strich dann auch nicht gerecht, oder?
Ja, das ist völlig richtig und da geht ja der Trend hin. Die sagen ja seit Jahren, sie wollen diese 3R, Reduce, Refine, Replace, also dass sozusagen eigentlich die Tierversuche stetig weniger werden. Das Gegenteil ist der Fall, die Tierversuche steigen in Deutschland seit Jahren immer mehr an und zwar massiv, weil natürlich auch gesagt wird, okay, wir gehen zu den Mäusen und Ratten, weil das ist den Leuten ja eh egal und die können wir sozusagen verschleißen in diesen Versuchen, wie wir wollen. Und das ist eine sehr schreckliche Entwicklung.
Nun haben wir eben gehört von Professor Stefan Schlatt, dem Biologen an der Universität Münster und es ist ja auch von vielen anderen Wissenschaftlern zu hören, dass ja medizinische Forschung, also die Entwicklung von lebensrettenden Medikamenten unter Umständen sehr stark immer noch auf Tierversuche angewiesen ist. Mal angenommen, Sie wären auf eine medizinische Behandlung angewiesen, deren Entwicklung auf Tierversuchen basiert. Würden Sie eine solche Behandlung ablehnen?
Also ich bin kein Fanatiker. Auch wenn eine Methode mit einer sehr schlechten also wenn ein Medikament mit einer sehr schlechten Methode wie Tierversuchen, die eine unglaublich hohe Fehlerquote haben und jedes Jahr auch Todesopfer zu verzeichnen haben, auch wenn das auf diese falsche Art entwickelt wurde, würde ich mich jetzt nicht dem entziehen und ich würde natürlich auch so ein Medikament nehmen. Aber ich will erreichen, auch nicht zuletzt dadurch, dass man Prävention macht, dass man gesund lebt, dass man versucht, nicht jeden neuen Mist, den die Pharmaindustrie auf den Markt wirft, gleich in sich einzuverleiben. Da will ich einfach ein Zeichen setzen für die Zukunft, dass wir in Zukunft das nicht mehr brauchen. Das geht aber nicht, wenn 99% aller Gelder in der Tierversuchsindustrie versickern und nur ein paar lumpige Millionen in die Alternativen fließen. Diese Branche versucht, die Alternativen gezielt auszutrocknen, weil sie einfach eine Heidenangst davor haben, dass dann ihr ganzer Tierversuchskoloss irgendwann nicht mehr sinnvoll ist. Und die können ja nichts anderes. Auch dieser Herr aus Münster, der hat sein ganzes Leben nichts anderes gemacht, als solche Tiere zu verschnibbeln.
Aber es wird nach Alternativen gesucht. Das hat gerade er vorhin im Gespräch gesagt. Wenn Sie nun erreichen sollten, was Sie sich vorgenommen haben, dass Tierversuche in Deutschland eingeschränkt werden, dann ist ja zu erwarten, dass die Forschung dann in andere Länder abwandert, wo vielleicht jetzt schon weniger strenge Regeln gelten als hier bei uns. Dann würden Sie doch den Tieren, die Sie schützen wollen, ich sag's mal so, einen Bärendienst erweisen, oder?
Also dieses Abwanderungsargument kommt ja bei allem. Bei Legebatterien, bei Tierversuchslabors, alles wird immer gesagt, wenn wir nicht so schreckliche Sachen machen dürfen, dann wird irgendwo anders vielleicht noch Schrecklicheres gemacht. Das ist ein sehr fadenscheiniges Argument und zum Glück ist die Tierrechtsbewegung ja weltweit. Ich bin hier in Deutschland, ich habe Kollegen in Brasilien, ich habe Kollegen in Russland, in China, in den USA. Überall wird an diesem Problem gearbeitet und ich bin mir sicher, dass ich das zu meinen Lebzeiten noch erlebe, dass wir das erledigen.
Friedrich Müllen, Journalist, studierter Politikwissenschaftler und Gründer des Vereins Soko Tierschutz. Vielen Dank. Und jetzt hat noch einmal der zum Menschen gewordene Affe das Wort in Franz Kafkas Bericht für eine Akademie.
Nein, Freiheit wollte ich nicht, nur einen Ausweg. Rechts, links, wohin immer, ich stellte keine anderen Forderungen. Sollte der Ausweg auch nur eine Täuschung sein? Die Forderung war klein, die Täuschung würde nicht größer sein. Weiterkommen, weiterkommen. Nur nicht mit aufgehobenen Armen stille stehen, angedrückt an eine Kistenwand. Heute sehe ich klar. Ohne größte innere Ruhe hätte ich nie entkommen können. Und tatsächlich verdanke ich vielleicht alles, was ich geworden bin, der Ruhe, die mich nach den ersten Tagen dort im Schiff überkam. Die Ruhe wiederum aber verdanke ich wohl den Leuten vom Schiff. Es sind gute Menschen, trotz allem. Gerne erinnere ich mich noch heute an den Klang ihrer schweren Schritte, der damals in meinem Halbschlaf widerhallte. Sie hatten die Gewohnheit, alles äußerst langsam in Angriff zu nehmen. Wollte sich einer die Augen reiben, so hob er die Hand wie ein Hängegewicht. Ihre Scherze waren grob, aber herzlich. Ihr Lachen war immer mit einem gefährlich klingenden, aber nichts bedeutenden Husten gemischt. Immer hatten sie im Mund etwas zum Ausspeien, und wohin sie ausspien, war ihnen gleichgültig. Immer klagten sie, dass meine Flöhe auf sie überspringen, aber doch waren sie mir deshalb niemals ernstlich böse. Sie wussten eben, dass in meinem Fell Flöhe gedeihen und dass Flöhe Springer sind. Damit fanden sie sich ab. Wenn sie dienstfrei waren, setzten sich manchmal einige im Halbkreis um mich nieder, sprachen kaum, sondern gurrten einander nur zu, rauchten auf Kisten ausgestreckt die Pfeife, schlugen sich aufs Knie, sobald ich die geringste Bewegung machte, und hie und da nahm einer einen Stecken und kitzelte mich dort, wo es mir angenehm war. Sollte ich heute eingeladen werden, eine Fahrt auf diesem Schiffe mitzumachen, ich würde die Einladung gewiss ablehnen, aber ebenso gewiss ist, dass es nicht nur hässliche Erinnerungen sind, denen ich dort im Zwischendeck nachhängen könnte.
An der Schmerzgrenze. Wozu brauchen wir Tierversuche? So heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Schmerzgrenzen auszutesten, das ist auch eine beliebte und obendrein weitgehend gefahrlose Methode von Filmemachern. Gemeint sind nämlich die Schmerzgrenzen der Zuschauer, die ja weiterhin bequem in ihren Kinosesseln sitzen können. Die Schmerzgrenzen von Tieren dagegen scheinen den Filmemachern weitgehend heilig zu sein, hat mein Kollege Ulrich Sonnenschein beobachtet.
In diesem Film kamen keine Tiere zu Schaden. Vollmundig und nicht nur dem Tierschutzgesetz entsprechend, steht es immer wieder im Abspann von Filmen, die Tiere in spektakulären Szenen zeigen. Das Tierwohl liegt Hollywood am Herzen, aber auch anderswo ist man darauf bedacht, sich dem Vorwurf der Tierquälerei zu entziehen. Wie Tiere am Set tatsächlich behandelt werden, wie man sie zum Gehorsam zwingt und ihnen ihre Wehrhaftigkeit nimmt, das steht auf einem anderen Blatt. Nach außen ist der Umgang ein tadelloser. Kein Wunder also, dass bei dem heiklen Thema Tierversuche eindeutig Position bezogen wird. Hier gibt es kein Abwägen, keine wissenschaftliche Differenzierung. Vielmehr wird die Fragestellung eindeutig emotionalisiert. Zu Beginn des Films Planet der Affen Prevolution zum Beispiel testet der junge Wissenschaftler Will Rodman ein Alzheimer-Medikament an Schimpansen. Nützlich für die Menschheit, so scheint es, und ohne jede Gefahr für die Affen.
Durch unser Medikament kann sich das Gehirn selbst regenerieren.
Das ist falsch, Will.
Es hat das Potenzial, Leben zu verändern.
Manche Dinge sollte man nicht verändern.
Wirkt es? Wie prognostiziert? Mit einer Ausnahme. Das Medikament hat die Hirnfunktion extrem verstärkt.
Erhöhte Intelligenz?
Der ganze Kosmos der Planet der Affen-Filme, ob der frühen mit Charlton Heston oder der modernisierten mit James Franco und Andy Serkis als perfekt animiertem Caesar, die ganze Entwicklung ist ein Ergebnis von zu Forschungszwecken manipulierter Primaten. Die Hierarchie zwischen Menschen und Affen kehrt sich um, nicht durch eine evolutionäre Kraft, sondern aufgrund eines menschlichen Eingriffs in die molekulare Struktur des tierischen Wesens. Es ist ein Tierversuch, der zum finalen Krieg zwischen Menschen und Affen führt. Drastischer zeigt es kein anderer Film. Doch das Horrormotiv, dass sich manipulierte Tiere an den Menschen rächen, durchzieht das Genre als Randerscheinung. Ob es die durch Mutation entstandene superintelligente Ameise in Phase 4 ist, die Rinder in Isolation, die an Fruchtbarkeitstest für ein großes Pharmaunternehmen teilnehmen und dann Monster gebären, oder in die Krähen, die hochgezüchteten Laborkrähen, die Hitchcocks Vögeln einen Grund für ihr aggressives Verhalten hinzufügen. Immer wird der menschliche Eingriff zur Ursache einer mehr oder minder groß angelegten Katastrophe. Die Warnung vor Tierversuchen also ist bestimmend für den Film. Wenn die Tiere selbst noch bedrohlich bleiben, wie in Animal Rage, schuld bleibt der Mensch. In diesem Film führt ein Wissenschaftler grausame Experimente mit Affen durch. Der Mann, der in das Labor einbricht, um Beweisfotos zu machen, wird von einem Pavian gebissen. Der Affe flüchtet und wird überfahren, doch der Mann verändert sich nach und nach. Das Monströse schlägt zurück. Die Tiere also sind unschuldig im Sinne einer jeden Anklage. Die Bedrohung, die von ihnen ausgeht, ist vom Menschen verursacht. Selten sind es hehre Ziele, die durch Tierversuche erreicht werden sollen. Selten steht eine wissenschaftliche Notwendigkeit dahinter. Viel häufiger wird der Zuschauer mit den Labortieren direkt konfrontiert. Die Großaufnahme von einem Äffchen, dessen Kopf mit Drähten versehen ist, bedarf kaum der Erklärung. Die Kamera begibt sich nach unten, auf Augenhöhe sozusagen. Der traurige Blick des Affen bestimmt die Szene. Und nicht nur bei Affen funktioniert dieses Bild. Auch die Ratte, fest verdrahtet, die schnuppernd neugierig auf die Kamera zuläuft, wird augenblicklich zum Sympathieträger. So werden Statements in Hollywood gemacht.
Und es sind emotionale Statements, von denen mein Kollege Ulrich Sonnenschein da berichtet. Denn Tierversuche, wir haben es schon erwähnt und erlebt in unserer Sendung, sind ein Thema, das starke Emotionen wecken kann. Vielleicht, weil es ein Thema ist, das ethische Fragen berührt, die uns ja, wenn sie uns überhaupt nahe kommen, in der Regel sehr nahe gehen. Professor Peter Kunzmann, Professor für angewandte Ethik in der Tiermedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover. Guten Abend.
Guten Abend.
Warum wecken denn Tierversuche so starke Emotionen bei uns?
Ja, Sie haben es ja gerade schon angesprochen. Die Bildwelten sind natürlich außerordentlich stark, die da mit auftauchen und auch immer wieder eingesetzt werden, wenn es um Tierversuche geht. Das sind auch Bilder, die ohnehin schon skurril und abstoßend wirken, eben weil sie Dinge zusammenbringen, die wir nicht gerne zusammen sehen. Tiere und irgendwie Mechanik, Elektronik und so weiter. Zum einen und zum anderen. Vielleicht auch deswegen, weil diese Bildwelten eben sehr fremde Bildwelten sind, aber auch der Tierversuch etwas ist, was von der Lebenswelt vieler Menschen aus sehr weit weg ist. Tierversuche sind und die Ergebnisse von Tierversuchen sind, selbst wenn sie klappen, sehr lebensfern und sehr abstrakt im Unterschied zu anderen Nutzungsformen von Tieren. Sie sind, wie Sie selber auch schon gesagt haben, unsicher. Wir wissen nicht, was dabei rauskommt. Und der Tierversuch, soweit ich das sehen kann, ist skurrilerweise etwas, was schon die Gemüter von Menschen erregt hat, die in ihrer Lebenswelt eigentlich wie im England des 18. Jahrhunderts eine Reihe von Dingen gesehen haben, die wir heute auch nicht mehr sehen wollten, Grubenpferde oder Stierkämpfe oder Tierkämpfe insgesamt. Aber der Tierversuch war immer schon ein Aufreger und vielleicht eben auch deswegen, weil er ferne und lebensferne Welten an die Menschen heranträgt.
Hindert uns denn diese emotionale Betrachtung von Tierversuchen daran, da zu einem ethisch fundierten Urteil zu kommen? Oder kann man Gefühle gerade aus ethischen Diskussionen überhaupt nicht raushalten?
Also zum einen für die Fundierung, wie wir das sagen würden, Fundierung für ethische Verhältnisse zu Tieren ist so etwas wie Mitgefühl praktisch unerlässlich. Es ist ja gerade dieses Mitleiden mit Tieren, was den moralischen Grund überhaupt legt. Also wenn wir nur Maschinen hätten oder eben komplizierte biochemische Maschinen, hätten wir überhaupt keinen moralischen Bezug und wir hätten auch das Problem im Tierversuch nicht. Also insofern, dieses Mitfühlen selber ist ein wesentlicher Teil auch unserer moralischen Engagiertheit für Tiere. Nach der Seite hin. Auf der anderen Seite, es weckt natürlich eben sehr starke Emotionen, die manchmal eben auch die Diskussion verdunkeln, zu sagen, dürfen wir das Tieren antun? Und da kommt es eben sehr stark zu einer sehr heftigen emotionalen Abwehrreaktion, zu sagen, auf gar keinen Fall und unter keinen Umständen. Und da sich die Frage der Tierversuche eben im Wesentlichen, außer bei radikalen Tierrechtlern, im Wesentlichen abspielt, was dürfen wir Tieren überhaupt zumuten und können wir das rechtfertigen? Also irgendwo in der Bandbreite von alles geht bis gar nichts geht, dazwischen müssen wir dann eben nach Kriterien suchen und da ist die Emotion ein wichtiger Punkt, warum wir das tun, aber eben kein guter Hinweis, wie wir das tun.
Wir haben ja unserer Sendung den Titel gegeben, an der Schmerzgrenze. Diese Schmerzgrenze dürfte beim Menschen individuell sehr verschieden sein bei der Betrachtung von Tierversuchen. Aber es wird ja wahrscheinlich eine übersichtliche Anzahl von Maßstäben gehen, die man anlegen kann. Welche Maßstäbe kommen aus ethischer Sicht vorrangig in Frage bei der Bewertung von Tierversuchen?
Wurden auch schon viele genannt jetzt. Also das Allerwichtigste ist eigentlich das Prinzip der Unerlässlichkeit. In jedem Versuch, und zwar in jedem einzelnen Versuch, in jedem einzelnen Vorhaben, das ist auch zur Prüfen Aufgabe der Behörden, die schon genannt wurden, nachzuweisen, zu sagen, wenn ich ein bestimmtes wissenschaftliches Ziel verfolge, kann ich das nicht ohne Tiere machen. Das wäre die Frage des Replacement, ob ich das mit der Computersimulation machen kann oder mit Zellkultur. Also muss ich Tiere dazu nehmen? Muss ich Tiere dieser Art dazu nehmen? Welche Zahl von Tieren muss ich dazu nehmen? Und wenn ich sie im Versuch habe, aber auch in der Tierversuchshaltung, das ist, was vorhin Refinement genannt wurde, also die so zu verfeinern, dass es ein Mindestmaß von Leiden für die Tiere überhaupt bedeutet. Das ist die eine Seite, ja. Und die andere Seite ist tatsächlich die Abwägung gegenüber dem Versuchsziel. Und das ist mit diesen 3R nicht erreicht. Die 3R sind eine Bedingung dafür, dass ich diese Prüfung vornehmen kann.
Diese Art der Herangehensweise, die Sie jetzt geschildert haben, ist ja eine der Güterabwägung. Es könnte aber doch auch eine ethisch begründbare Haltung zu sein, ich stelle Tierversuche überhaupt in Frage. Ich sage, die sind prinzipiell nicht zulässig.
Also auch das ist denkbar und das ist auch nicht widersprüchlich in meinen Augen. Man muss allerdings dann sagen, dass man sagt, es kommt prinzipiell nicht in Frage, wir haben überhaupt kein Recht, Tiere für solche Versuche herzunehmen. Dann muss man allerdings, wenn man sich auf diese Position stellt, auch durchaus offen kommunizieren und sagen, worauf Menschen dann verzichten, wenn sie sich dieser Tierrechtsposition anschließen. Und wenn es der Standpunkt ist, eine Tierrechtsposition, dann würden auch viele andere Formen der Tiernutzung für Menschen nicht mehr in Frage kommen. Wie gesagt, das wäre möglich und konsequent. Dann allerdings muss man, wie gesagt, sehr gut ausweisen, worauf wir verzichten. Und dann auch, und das ist ein wesentlicher Punkt in meiner Perspektive, auch sagen, was wir anderen Menschen dann aufbürden, worauf sie verzichten müssten, eben wenn es um medizinischen Fortschritt geht, müssten wir sagen, da haben wir nichts für euch mehr im Schrank. Und dann muss man damit leben.
Das heißt also, wir würden uns immer wieder neu entscheiden müssen, was wir jeweils in welchem Zusammenhang mit Tieren erleben können und wir sind ja sehr in sehr verschiedenen Zusammenhängen treffen wir auf Tiere. Sind wir da immer, das war meine Frage, auf die ich hinaus wollte, sind wir da immer widerspruchsfrei in unseren Überlegungen und in unseren Ansichten? Also dass wir zum Beispiel einerseits uns nicht scheuen, ja, Fleisch von Tieren zu essen und auf der anderen Seite gegen Tierversuche zu Felde ziehen oder umgekehrt?
Nein, aber da, was die Mensch-Tier-Verhältnisse angeht, sind die, wie Herr Herzog das in einen schönen Buchtitel gepackt hat, Some we love, some we hate, some we eat. Manche essen wir, manche lieben wir, manche hassen wir. Und der Untertitel des Buches heißt Why it's so hard to think straight about animals. Weil wir eben kulturell, religiös, lebensweltlich, wirtschaftlich, sozial dermaßen viele gebrochene Verhältnisse zu Tieren haben, denken wir in der Tierethik selten oder auch in unseren Tierverhältnissen selten geradeaus, dass es tatsächlich ein immerwährendes, sehr widersprüchliches Feld, weil wir Tiere eben in sehr verschiedenen Kontexten unseres Lebens kennenlernen, auch sehr verschiedene Beziehungen zu Tieren aufbauen. Und das Tier an sich kommt in unserer Kultur nicht vor und das Tier an sich kommt auch in der Ethik eigentlich nicht vor.
Je nachdem, wie wir herangehen an die Frage der Tierversuche und ihrer Verantwortbarkeit, ja, kann man Kompromisse finden, wenn man jetzt überhaupt prinzipiell bereit ist. Aber es gibt eben auch Fälle, wo die Meinungen sehr weit auseinandergehen. Und wir haben ja auch gehört, dass es unterschiedliche Einstellungen dazu gibt von Land zu Land. Wie schwierig ist es da oder wie ist es überhaupt möglich, da auch über nationale Grenzen hinweg zum Beispiel zu einer gemeinsamen Bewertung, zu einem gemeinsamen Maßstab zu kommen?
Also die schon erwähnte europäische Richtlinie ist eigentlich ein internationales Dokument, das in der Hinsicht ganz gut funktioniert. Was beim Tierversuch in meinen Augen mitzubedenken ist, zu sagen, es wird auch diesen Dissens über einzelne Tierversuche weiterhin geben. Und ich finde das eine schlaue Formulierung des deutschen Tierschutzgesetzes, sagen, ein Tierversuch muss ethisch vertretbar sein. Das heißt nicht, dass alle Welt anerkennt, sondern das ist mir einleuchtend, dass genau dieser Versuch so sein muss. Es muss vertretbar sein und das heißt, dass eben nicht alle dem zustimmen. Vertretbar denke ich immer, der Elfmeter in der 90. Minute war vertretbar. Das muss man nicht geben, aber man kann ihn geben. Und so glaube ich auch, dass wir bei den Tierversuchen, bei den einzelnen Tierversuchen, über deren Genehmigung, ja wie schon dokumentiert, sehr lange gestritten werden kann. Dass wie bei jedem einzelnen Tierversuch man das wägt und dann zu einem Ergebnis kommt, das ist vertretbar. Das muss nicht allen einleuchten, es wird auch nicht allen einleuchten, ob wir für ein bestimmtes Ergebnis genau dieses Maß an Schmerzen, Leiden und Schäden für Tiere vorsehen.
Das heißt also, juristische Regeln sollten gerade aus Ihrer Sicht Spielräume enthalten, die es natürlich uns dann wieder aufbürden, diese Lücken zu füllen, die da gelassen werden. Aber es wäre falsch aus Ihrer Sicht, wenn juristische Regeln da zu präzise wären?
Das ist, glaube ich, auch nicht machbar, denn es sind, wie gesagt, auf beiden Seiten der Waage. Dinge, die sehr, sehr stark im Einzelfall hängen. Welche Tiere wie belastet werden, ist eine Frage. Und die andere Frage ist, wozu dient ein bestimmtes Experiment? In welchem Kontext findet es statt? Und vor allem die Frage zu beantworten, die eben hier auch die moralisch entscheidende ist. Ist das, was den Tieren dazugemutet wird, für dieses Ziel unerlässlich? Das sind alles Einzelfallentscheidungen. Es gibt sehr, sehr lange Listen, das kann ich auch dazu sagen. Es gibt sehr, sehr lange Listen, die versuchen, so etwas zu schematisieren, sogar bis in Excel-Tabellen zu schreiben. Und in meinen Augen verkennen sie, dass da immer noch ein Moment der Entscheidung drinsteckt. Das kann man nicht aus der Wirklichkeit ablesen. Das muss jemand entscheiden und sagen, das ist mir die Sache wert oder das ist die Sache nicht wert. Und da sehe ich keine Möglichkeit, das in irgendeiner Weise zu quantifizieren. Ja. Es bleibt eine Entscheidung.
Professor Peter Kunzmann, Professor für angewandte Ethik in der Tiermedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover. Vielen Dank. An der Schmerzgrenze. Wozu brauchen wir Tierversuche? Das war der Tag in HR2 Kultur. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.